Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, euer SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, auch diese Woche wieder einige sehr spannende Themen. Natürlich müssen wir über das abgeschlossene Google Core Update vom März ein bisschen sprechen, aber wir haben auch wieder im Bereich KI-Suche einiges dabei, zum Beispiel tauchen 75% der Websites, die KI-Bots blockieren, trotzdem in KI-Zitaten auf. ChatGPT zeigt mit GPT-5.4 deutlich weniger Links an als noch mit GPT-5.3. Bei den Google AI Overviews sind 91% der Antworten richtig. Das heißt aber auch, dass 9% der Antworten falsch sind. Ja, und auch ganz wichtig, dass wir die Grundlagen nicht vergessen. Eine neue Untersuchung zeigt, welche 5 SEO-Erfolgsfaktoren derzeit wichtig sind. Und daraus kann man schon ablesen, ohne Fleiß kein Preis. So viel sei schon mal verraten. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und steigen wir gleich ein mit dem abgeschlossenen Google Core Update vom März. Das ging in dieser Woche zu Ende und dauerte damit weniger als 2 Wochen. Es endete am 8. April um 15.12 Uhr unserer Zeit und begonnen hatte das Ganze am 27. März. Und wie so oft, auch hier wieder mein Hinweis, mit dem Abschluss des Core-Updates können jetzt Analysen stattfinden, welche Gewinne und welche Verluste es gab auf euren Websites. Aber ich muss auch darauf hinweisen, dass auch nach einem solchen Update die Bewegungen auf den Suchergebnisseiten noch stärker sein können, weil Google hier auch öfter nachträgliche Korrekturen vornimmt. Ja, mit dem Core-Update vom März gibt es jetzt schon 3 große bestätigte Updates von Google. Es hat ja kurz vorher das Spam-Update stattgefunden im März und im Februar das Google Discover Core-Update. Aber was mir auch aufgefallen ist, das Core-Update hat jetzt anders als noch früher deutlich weniger Spuren hinterlassen, zumindest bei den Websites, die ich beobachte und auch so nachdem ich, was ich alles höre aus der SEO-Szene. Vielfach wird sogar berichtet, dass es während des Core-Updates ruhiger war auf den Suchergebnisseiten als noch davor. Das heißt also, richtig durchgreifende, konkrete Eingriffe von Google konnte ich bisher nicht feststellen. Und da würde mich natürlich auch interessieren, wie schaut's bei euch aus? Habt ihr irgendwelche auffälligen Veränderungen festgestellt? Wenn ja, dann lasst es mich gerne wissen. Dann würde ich das auch noch sammeln und nochmal in einen Beitrag packen. Und aus jetziger Sicht würde ich zumindest mal sagen, das Core-Update war jetzt nicht so spektakulär wie frühere Updates. Und wir wissen ja auch, dass Google auch zwischendrin nicht angekündigte kleinere Core-Updates durchführen kann. Es kann also jederzeit wieder zu solchen Veränderungen kommen, beziehungsweise zu solchen kleineren Updates. Und die Dynamik auf den Suchergebnisseiten von Google ist ja ohnehin in letzter Zeit viel stärker als noch vor einiger Zeit. Im Zusammenhang dessen vielleicht auch noch ein Tipp für all diejenigen von euch, die gerne SEMrush oder SEMrush Sensor verwenden, um zu gucken, ob gerade irgendwas läuft bei Google, ein Update. Dieses Tool hatte ja über lange Zeit eine sehr, sehr starke Volatilität, eigentlich durchgehend einen Wert von über 9 angezeigt, also mit fast am höchsten auf der Skala. Und das wurde jetzt korrigiert. Das heißt also, jetzt gibt es deutlich geringere Werte und ich glaube einfach, dass da die Datenbasis oder etwas anderes nicht gestimmt hat. Und jetzt kann man das Tool auch wieder sinnvoll verwenden. Vorher war das ja nicht möglich. Ja, also das zum Google Core Update, das jetzt abgeschlossen ist, kommen wir zum nächsten Thema. Und das finde ich auch interessant. Das ist eine Untersuchung, auf die ich gestoßen bin, von Buzzstream. Und da wurden 4 Millionen Citations aus 3600 Prompts in KI-Plattformen wie ChatGPT, Gemini und Google AI Overviews untersucht. Und dabei kam heraus, dass 75% der Websites, die KI-Bots von OpenAI und Google blockieren, dennoch in KI-Zitaten auftauchen. Etwa 95% der zitierten Seiten blockieren Bots, die für das KI-Training verwendet werden, also zum Beispiel GPT-Bot oder Google Extended. Ungefähr 70% der ChatGPT-Zitate stammen von Websites, die Live-Retrieval-Bots wie ChatGPT-User oder OAI-Searchbot explizit blockieren. Und wie viele blockierende Seiten trotzdem in den Daten auftauchen, das ist auch interessant. Zum Beispiel bei Google Extended. 92,3% der blockierenden Seiten erscheinen dennoch in den KI-Antworten. Und ein prominentes Beispiel ist Yahoo, das den Bot blockiert und dennoch in fast 30.000 Citations auftauchte. Beim GPT-Bot sind es 88,2% der Seiten, die diesen Bot aussperren und die dennoch zitiert werden. Beim OAI Searchbot sind es 82,4%, ChatGPT-User 70,6%. Beim Google-Bot, der für die Google-Suche verwendet wird, da lag die Blocking-Rate bei 0%, weil ja die Erkenntnis offenbar auch da ist, wer diesen Bot aussperrt, der hat dann Probleme in der Suche. Ja, aber die Frage ist, warum tauchen diese Seiten trotz der Blockade der genannten Bots auf? Und einige Erklärungsansätze werden gleich mitgeliefert in dieser Untersuchung. Einmal ist die Robots.txt nur eine Richtlinie und es gibt auch Beweise dafür, dass KI-Anbieter diese Richtlinie teilweise einfach umgehen. Ich hatte ja damals darüber berichtet, dass zum Beispiel Perplexity das getan hat und auch noch zum Beispiel den User Agent manipuliert hat und so weiter. Viele KI-Modelle ziehen ihre Daten wie Titel, URL und Snippets direkt aus den Suchergebnisseiten von Google, ohne den eigentlichen Server der Website jeweils zu besuchen oder die Seite zu laden. Und obwohl viele KI-Modelle historische Daten von Archiven wie Common Crawl nutzen, reicht auch das nicht als alleinige Erklärung aus, weil etwa 70% der untersuchten Seiten auch den dazugehörigen CC-Bot blockieren. Zudem handelt es sich bei den Quellen meist um sehr aktuelle Inhalte. Nur 15% der zitierten Artikel existierten bereits vor der Veröffentlichung von ChatGPT. Ja, und was heißt es jetzt für die PR-Strategie? Das zeigt, dass das Blockieren von KI-Crawlern durch Nachrichtenseiten oder Webseiten allgemein die Sichtbarkeit in KI-Antworten nicht signifikant verhindert oder reduziert. Und für die digitale PR-Arbeit bedeutet das, man sollte sich nicht darauf konzentrieren, ob eine Seite Bots blockiert, sondern man sollte vielmehr darauf achten, starke Inhalte zu entwickeln, die über verschiedene Kanäle hinweg auch gefunden werden und auch die passende Zielgruppe erreicht. Bleiben wir noch so ein bisschen beim Thema KI und da bin ich auf eine weitere Untersuchung gestoßen, die gezeigt hat, dass mit dem Start von GPT-5.4 Anfang März die Zahl der Domains, auf die verlinkt wird, deutlich gesunken ist und pro Woche sank der Wert im Mittel von 19,6 auf nur noch 13,7 Unique Domains pro Antwort. Absolut gesehen sollte sich das nicht stark auswirken, weil die meisten Websites ohnehin nur wenig Traffic aus ChatGPT erhalten. Sicherlich werden auch wieder einige darauf hinweisen, dass es in ChatGPT eben nicht um Klicks geht, sondern darum, gesehen zu werden. Es bleibt aber eben die Diskrepanz, dass OpenAI sich der Inhalte anderer bedient, um seine Modelle zu trainieren, ohne entsprechenden Traffic als Gegenleistung zu liefern. Und dieses Missverhältnis hat sich mit dem Launch von GPT-5.4 offenbar weiter verstärkt. Ja, und noch ein Thema zu den Google AI Overviews. Eine aktuelle Untersuchung der New York Times hat nämlich ergeben, dass etwa 91% der Antworten in den Google AI Overviews korrekt sind. Was aber auf den ersten Blick gut klingt, das erweist sich bei näherem Hinsehen als großes Problem. Die Google AI Overviews beziehen ihre Informationen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen, die von vertrauenswürdigen Websites bis hin zu einfachen Facebook-Beiträgen reichen. Und um die Genauigkeit dieser Antworten zu überprüfen, führte das KI-Startup Uomi auf Anfrage der New York Times eine Analyse durch. Und für den Test wurde der Benchmark-Test SimpleQA herangezogen. Und SimpleQA ist ein von OpenAI entwickelter Faktenbenchmark, der speziell darauf ausgelegt ist, die Fähigkeit von KI-Sprachmodellen bei der Beantwortung kurzer, faktenbasierter Fragen zu messen. Das Hauptziel dieses Tests ist es, Halluzinationen messbar zu machen und zu reduzieren, um Modelle vertrauenswürdiger zu gestalten. In dem Test wurden über 4000 Google-Suchanfragen dann geprüft und das Ganze in zwei Phasen. Die erste Testreihe fand im Oktober statt, als die AI-Overviews noch auf dem Modell Gemini 2 basierten. Eine zweite Testreihe folgte im Februar, nachdem Google das System auf Gemini 3 aktualisiert hatte. Und die Analyse zeigt, dass sich die Genauigkeit der Antworten von 85% bei Gemini 2 auf 91% bei Gemini 3 verbessert hat. Das klingt zunächst einmal gut. zeigt allerdings bei genauerer Betrachtung ein Problem der Skalierung. Google verarbeitet jährlich mehr als 5 Billionen Suchanfragen und bei einer Fehlerquote von rund 10% gibt die KI damit stündlich zweistellige Millionenbeträge an fehlerhaften Antworten aus. Zusätzlich zeigt der Test, dass mehr als die Hälfte der korrekten Antworten unbelegt waren, also nicht durch Grounding abgesichert, und bei diesen Antworten belegten die verlinkten Websites die bereitgestellten Informationen nicht vollständig. Für Nutzer ist es so kaum möglich, den Wahrheitsgehalt der Aussagen selbst zu prüfen. Im Oktober lag dieser Wert bei Gemini 2 übrigens noch bei 37%, also noch deutlich schlechter. Ja, und die Fehler in den AI-Overviews, die haben vielfältige Ursachen. Und das zeigt erst einmal, dass Plattformen wie Facebook und Reddit besonders häufig zitierte Quellen in den AI-Overviews sind. Da können natürlich schon in User-Generated Content Fehler passieren. Und selbst wenn Google eine richtige und vertrauenswürdige Quelle identifiziert, dann kann es zu Patzern kommen. Hier mal ein paar Beispiele. Bei einer Frage zum Beispiel nach dem Fluss, der an Goldsboro in den USA angrenzt, verwies die KI korrekt auf eine Tourismus-Website der Stadt, zog daraus aber den falschen Schluss über den geografischen Verlauf des News Rivers. Bei der Frage, wann Jojo Ma in die Classical Music Hall of Fame aufgenommen wurde, verlinkte Google zwar die korrekte Website der Organisation, auf der er gelistet war, behauptete im Text jedoch fälschlicherweise, es gäbe keine Aufzeichnung über seine Aufnahme. Ja, und selbst wenn die Hauptfrage richtig beantwortet wird, erfindet die KI teilweise den Kontext. So nannte Google bei der Frage nach dem verstorbenen Baseballspieler Dick Drago zwar das richtige Alter, gab aber wiederholt ein falsches Todesdatum an. Google ist sich der Fehleranfälligkeit bewusst und versieht jedes AI-Overview mit dem kleingedruckten Hinweis, KI-Antworten können Fehler enthalten. Gegenüber der Studie von Omi äußerte Google scharfe Kritik. Ein Google-Sprecher bezeichnete die Analyse als lückenhaft und erklärte, dass der verwendete Simple QA-Benchmark selbst falsche Informationen enthalte und nicht das tatsächliche Suchvolumen der Menschen widerspiegle. Auch wenn Googles eigene interne Analysen zeigen, dass das Basismodell Gemini 3 an 28% der Fälle falsche Informationen lieferte, betonte das Unternehmen, dass die AI-Overviews insgesamt präziser seien als das Modell im Alleingang, weil sie Informationen direkt aus der Google-Suche beziehen. Ja, und zum Schluss auch noch etwas ganz aktuell, auf das ich gestoßen bin, auch wieder eine Untersuchung, die zeigt, dass Google zunehmend das belohnt, was KI nicht einfach replizieren kann. Und zwar stammt diese Auswertung oder Untersuchung von Zippy. Es wurden 400 Websites untersucht, die in den letzten 12 Monaten entweder deutlich Traffic gewonnen oder verloren haben. Und es zeigt, oft erhoffen sich Website-Betreiber eine Lösung durch rein technische SEO-Anpassung, während in Wahrheit das Geschäftsmodell, die Nutzererfahrung oder auch die Content-Produktion entscheiden, ob eine Website in der Suche gewinnt oder verliert. Ja, und die wichtigsten Erfolgsfaktoren, die möchte ich euch jetzt hier noch vorstellen, also die Faktoren, die dazu mutmaßlich geführt haben, dass die Websites zu den Gewinnern gehört haben. Auch hier wieder der Hinweis, es sind Korrelationen. Das heißt, selbst ein hoher Korrelationswert muss nicht unbedingt auf einen kausalen Zusammenhang hindeuten, aber dennoch möchte ich euch das jetzt hier mal vorstellen. Das erste Punkt ist ein Produkt oder eine Dienstleistung als Kernangebot. Der am stärksten korrelierende Faktor für den Erfolg bei Google ist nach den Ergebnissen das Anbieten eigener Produkte oder Dienstleistungen, und Websites, die das tun, gehören deutlich öfter zu den Gewinnern als zu den Verlierern. Dabei muss es sich nicht zwingend um physische Güter handeln, auch Dienstleistungen, digitale Güter oder Abonnements sind äußerst erfolgreich. Reine Affiliate-Informations- und Nachrichtenseiten zählen dagegen häufiger zu den Verlierern. Es ist dabei wichtig, dass dieses Angebot ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells ist und nicht nur ein hastig hinzugefügtes Add-on. Zweiter Punkt ist, den Abschluss von Aufgaben ermöglichen. Erfolgreiche Websites zeichnen sich dadurch aus, dass Nutzer die Aufgabe, die ihrer Suche zugrunde liegt, direkt auf der jeweiligen Seite abschließen können. Und bei vielen Verlierer-Websites finden Nutzer zwar gute Informationen vor, müssen jedoch die Seite wechseln, um tatsächlich aktiv zu werden. Und selbst wenn eine Seite nichts verkauft, kann sie den Abschluss von Aufgaben ermöglichen, indem sie nützliche Werkzeuge oder Daten bereitstellt. Beispiele sind interaktive Tools, Rechner, durchsuchbare Datenbanken, Quizzes oder auch Buchungssysteme. Das Ziel sollte sein, den nächsten Schritt der Customer Journey selbst zu kontrollieren. Dann, nächster Punkt sind proprietäre Assets. Und zwar sind das Inhalte und Werte, die andere Seiten nicht leicht kopieren können. Und diese proprietären Assets, das können einzigartige Produkte, spezielle Datenbanken, nutzergenerierte Inhalte, eigene Software, aggregierte Rezensionen oder auch originäre Forschung sein. Auch Zahlen, Daten, Fakten, also das ist ja auch etwas, was man öfter im Zusammenhang mit Unique Content hört, gehört dazu. Und für viele Website-Betreiber ist es ein sinnvoller erster Schritt, bereits vorhandene interne Daten oder Informationen systematisch in ein solches einzigartiges Asset zu verwandeln. Vierter Punkt, ein enger thematischer Fokus. Websites mit einem sehr engen, spitz zulaufenden Themenspektrum performen besser. Die Gewinner-Websites sind oft tief in einer Nische verankert und behandeln ein einziges enges Thema mit herausragender Expertise. Websites, die dagegen ein sehr breites Themenspektrum oder lose verbundene Kategorien wie Wirtschaft, Kultur und Unterhaltung gleichzeitig abdecken, die zählen häufiger zu den Verlierern. Ja, und zu guter Letzt noch eine starke Marke. Sie ist ein ganz wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Gewinner-Websites werden oft gezielt von Nutzern über markenbezogene Suchanfragen gefunden. Es reicht nicht aus, nur bekannt zu sein. Die Nutzer müssen die Website aktiv als direkte Anlaufstelle nutzen wollen. Das bedeutet, dass das Marketing sich nicht nur auf Keywords, sondern verstärkt auf den Aufbau der eigenen Kernwerte wie das Unternehmen selbst, Gründer oder spezifische Produkte konzentrieren muss. Ja, und interessant auch ist, dass die Merkmale, die ich jetzt genannt habe, vor allem in Kombination wirken. Ein einzelnes dieser Merkmale reicht nämlich oftmals nicht aus, um dauerhaft erfolgreich zu sein, sondern die Erfolgsfaktoren müssen gemeinsam wirken. Je mehr diese Eigenschaften eine Website kombiniert, desto dramatischer steigt dann auch ihre Erfolgsquote an. So lag die Erfolgsquote zum Beispiel bei nur einem Merkmal bei 15,4%, bei 5 Merkmalen kombiniert dann aber schon bei fast 70%, genau gesagt 69,7%. Ja, als Fazit kann man sagen, reiner Massencontent, sogenannter Commodity-Content, der verliert zunehmend an Bedeutung. Wer auch in Zukunft in den Suchergebnissen gewinnen möchte, muss sich als echte Anlaufstelle positionieren, eine eigene Marke aufbauen und einzigartige Problemlösungen anbieten, die sich nicht einfach reproduzieren lassen. Ja, und das wäre es gewesen wieder hier bei SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid und hoffe sehr, dass für euch auch was Interessantes dabei gewesen ist. Und ja, wer den Podcast öfter hört, der weiß, was ich jetzt sage, nämlich, dass es in etwa einer Woche wieder eine neue Ausgabe gibt von SEO im Ohr, dass ich euch aber auch hier täglich auf SEO Südwest auf dem Laufenden halte. Das heißt, schaut regelmäßig vorbei, wenn ihr aktuelle SEO-News haben wollt, die bekommt ihr hier immer ganz frisch. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Christian.